Wissenschaft kompakt. Science Talk, der Podcast. Der Science Talk ist ein Format des Verbundprojektes TransinnoLSA an der Hochschule Magdeburg-Stendal. In unseren Gesprächen sprechen wir mit unseren Gästen über ihre kreativen Ideen und innovativen Projekte. Hierbei wollen wir besonders die Bereiche Forschung, Gründung und Transfer in den Fokus rücken.
Hallo und herzlich willkommen zum Science Talk, der Podcast. Wir sind Amelie.
Und ich bin die Kathi und wir moderieren zusammen die Science Talks. Und uns gegenüber sitzen einmal Maximilian Rex und Markus Scholz. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hallo.
Wir freuen uns auch.
Ja. Ja, vielleicht wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer seid ihr denn eigentlich?
Ja, okay, also ich bin Markus Scholz. Ja. Ich bin quasi zusammen mit Max, der Mitbewohner von Binary Yagi. Wir beide haben in letzter Zeit sehr viel freiberuflich gearbeitet im Rahmen von Virtual Reality. Und jetzt bezüglich AR bietet es sich halt an, unsere eigenen Geschäftsideen in ein eigenes Produkt fließen zu lassen. Und zu dem Rahmen sind wir jetzt neue Gründer mit der Aussicht halt auf ein Exist-Förderprogramm, was gar nicht so häufig
ist. Ja, also es wurde mir jetzt schon alles vorweggenommen. Aber ja, also ich bin Max und ich bin ein Teil des Gründerteams, also was halt nur aus zwei Personen besteht. Also wir sind tatsächlich wirklich nur zwei Personen.
Die 50%.
Genau.
Also genau, ihr habt es ja schon selber gesagt, ihr seid Gründer von Binary Yagi. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen und was bedeutet das Ganze?
Also, das macht Markus am besten. Das war seine Idee.
Die üblichen Gründer nehmen vielleicht so, was man so für Ideen hat, ja, googeln gern irgendeine Begrifflichkeit auf dem Lateinischen. Sehr beliebt. Für uns kam das nicht in Frage. Wir wussten generell, wir wollen digitale Produkte machen. Daher war das Wort Binary sehr sinnvoll, weil die Sparten auch sehr vielfältig sind. Heutzutage kann alles digital sein. Ob das das einfachste Wirtschaftsmanagementsystem von einer Dachdeckerfirma ist oder ob das eben Entertainment-Apps sind oder digitales Marketing. Damit ist der Begriff Binary für uns gesetzt gewesen. Und AGI ist die Abkürzung, unsere private Abkürzung für agiles Management. Das geht Hand in Hand mit IT-Produkten. Und auch das wollen wir in unserer Firmenphilosophie zusammen mit dem Kunden natürlich vehement umsetzen, weil bei unserer Produktentwicklung setzen wir halt sehr stark auf die Mitwirkung und die Mithilfe von Kunden, was in der Regel im Dienstleistungsbereich nicht selbstverständlich ist. Ja, man erwartet, man bekommt die eierlegende Wollmilchsau vorgesetzt, ohne dass der Kunde dafür was tun muss, und so funktioniert das leider nicht. Also nochmal, Binary Yagi für digitale Produkte, agil gemanagt.
Ja, vielleicht könnt ihr nochmal ganz einfach und kurz erklären, was euer Unternehmen eigentlich macht.
Also, naja, dann lege ich mal weiter los. Und zwar, wir arbeiten jetzt seit 4 Jahren beruflich und seit bestimmt jetzt 9 Jahren privat mit Game Engines. Ich selbst, hatte ich vergessen zu erwähnen, studiere Computervisualistik. Und visuelles Marketing, visuelle Präsenz von Gegebenheiten aus wirtschaftlicher Marketingperspektive oder auch im wissenschaftlichen Bereich ist für mich immer sehr hilfreich, Zusammenhänge zu erkennen, Prozesse zu verstehen. Und die Möglichkeit mit Game Engines oder Bereichen der Spieleentwicklung ermöglicht sogar die Interaktion mit visuellen Inhalten. Und das war uns immer ein großes Thema, sodass wir uns sehr früh auch bei hiesigen Firmen engagiert haben, Echtzeitgrafik in bestehende klassische CGI-Pipelines zu leiten und haben dann sehr stark damit angefangen, eigentlich VR zu entwickeln, teils auch digitale Bühnenbilder zu entwerfen und generell interaktive Inhalte. Und dabei, wenn man am aktuellen Lifestyle nicht vorbei entwickeln möchte, muss man zusehen, wie man Sachen auf Mobile kriegt, ja, damit auch jeder mit einem x-beliebigen Handy in der Lage ist, Inhalte zu streamen oder Produktmarketing zu erhalten. Und deswegen hatten wir uns früh darauf fokussiert, die Sachen auf Handy zu bringen mit AR. AR ist für uns quasi das Kürzel erstmal für Augmented Reality, für diejenigen, die vielleicht damit nichts anfangen können, ist für uns AR genau das Instrument, wie wir Handygeräte bedienen können, ohne den ganzen Firlefanz wie irgendwelche Brillen oder Vergrößerungsgläser für Smartphones oder generell ein großes VR-Equipment wie eine HTC Vive-Brille, ist quasi AR genau die Abkürzung dazu, Produkte auf Smartphones zu bringen. Und das ist eigentlich bisher unser Geschäftsgegenstand, unser Visualisierungsgegenstand, sodass wir eigentlich Designer, Entwickler und auch Vertriebler und Marketing-Experten in einer Person sein müssen.
Wozu braucht es denn solche Anwendungen? Also warum beschäftigt ihr euch damit? Was ist so euer Ziel?
Diese Frage wird sehr häufig gestellt, wozu braucht man das? Es gibt viele Firmen, die machen es derzeit, aber da ist die große Frage, wozu? Es gibt kein Wozu bei den meisten Firmen. Sie suchen immer noch nach den Use Case, nach der Nützlichkeit. Ja, und diese Nützlichkeit, bin ich der Meinung, haben wir in unserem Modell schon längst erkannt. Und wir wussten genau, die werden wir jetzt nicht rausschießen an irgendeinen Klienten, sondern die möchten wir selbst in der Entwicklung in die Hand nehmen, schlichtweg, um das Produkt so zu gestalten, wie wir es gerne hätten. Deswegen der Weg zur Förderung, um jetzt auch nicht beim Produkt Abstriche machen zu müssen. Wir sind sehr arbeitswillig, wir haben durchaus schon 16 bis 18 Stunden Tage hinter uns und ja, brennen quasi immer noch für unser Produkt. Die Nützlichkeit, die wir uns herausgesucht haben, ist in erster Linie den Mittelstand mit Visualisierung und digitalem Marketing zu versorgen, was sich das Einzelunternehmen, auch persönliche Erfahrungen in der letztlichen beruflichen Zeit, was sich Einzelunternehmen in der Regel nicht leisten können. Ein Animationsfilm wird plötzlich zu teuer oder hat plötzlich nicht mehr die Nützlichkeit, die man ihm zugesprochen hat. Gleichzeitig möchten sich die Firmen von Printmedien etwas entfernen, um einfach, Corona macht es ja jetzt deutlicher wie nie, um einfach sehr fernwirksam zu sein. Und da besteht eigentlich in jedem Betrieb eine Notwendigkeit, Außenwirksamkeit zu produzieren. Gleichzeitig werden natürlich unsere Produkte immer komplexer. Opa hat früher den Toaster selber repariert, dann kam plötzlich die Mikrowelle, das war ein bisschen schwieriger. Mit dem Rechner kommt jeder vielleicht noch ein bisschen klar, ja, aber wenn man heute an den neuesten Nike-Sneaker denkt, wie viele Schichten er wahrscheinlich drin hat, aus wie vielen Funktionsmaterialien er besteht, ist das nicht nur eine Erklärung über die Funktionsweise, sondern gleichzeitig auch eine gute Strategie, ein Produkt gut zu platzieren. Und das ist Sinn und Konzept unserer AR-Einbindung.
Genau, jetzt wollen wir auch so ein bisschen konkreter wissen, an welchen Aufträgen ihr schon gearbeitet habt oder was eure Projekte sozusagen beinhalten. Vielleicht könnt ihr da einfach mal ein Beispiel nennen und dann auch so, genau, was waren so die spannendsten Sachen, die ihr mal gemacht habt?
Ja, also spannend war natürlich ein digitales Bühnenbild. Das war eigentlich so die sehr umfangreichste Aufgabe, die man zwei Personen anvertrauen kann. Dann hat man natürlich kleine Aufträge, die immer trotzdem spannend sind, weil sie am Gegenstand hängen, wie das war eine Visualisierung von Trockeneis. Das ist ganz interessant, weil es fototechnisch auch gar nicht so einfach aufzunehmen ist. Das ist homogen, jede Trockeneis-Variante im Online-Store sauber zur Verfügung steht. Insofern wurden quasi die Bildinhalte produziert. Wir hatten Messeauftritte, wo wir zum Beispiel virtuelle Anwendungen vorgestellt haben und in der Regel zu dieser frühen Phase auch immer begründen mussten, das ist eine wirtschaftliche Variante, das kann nicht nur eingebaut werden für Marketingzwecke, sondern es ist auch ein innerbetriebliches Kommunikationselement. Ja, es nimmt quasi Kommunikationshürden. Und damit fingen wir halt an, verschiedene Auftraggeber zu suchen, die vielleicht diese virtuelle Realität nützlich empfinden. Ja, und das war eigentlich sehr bedeckt. Viele VR-Aufträge hatten wir nicht in den Dimensionen. Da hatten wir quasi nur 3-4 abgearbeitet. Und ich glaube, das war auch für die Wirtschaft erstmal eine Möglichkeit zu testen, wie weit bringt mich denn so eine Innovation? Ja, und eine Innovation ist erst eine Innovation, wenn sie nützlich wird. Ja, und dann hatten wir zwischenzeitlich eben natürlich kleinere Aufträge, klassische Websites, 360-Grad-Viewer.
Ja, das war tatsächlich spannend. Also allein der 360-Grad, ja, das war so ein Web-Viewer, Web-VR war das damals.
Ja.
Und das war eigentlich ganz spannend, weil das war zwar nur ein kleines Ding und das war auch nur zum Test gedacht, aber da hatte ich zum Beispiel das Vergnügen, mit dem Mozilla-Team zusammenzuarbeiten, was ziemlich cool war. Also das waren schon so, wo man auch gemerkt hat, dass selbst in dem Teil der Welt, wo man denkt, dass es halt das Ding ist, das auch sehr explorativ war. Also dass man sich wirklich ausprobieren musste und dass noch nicht alles feststand, wie man es tatsächlich sinnvoll einsetzt. Und das war interessant und das haben wir dann auch ein bisschen weitergeführt. Da hatten wir auch so ein Ausbildungssetting in VR, da haben wir so ein kleines Konzept zu entwickelt für einen sehr großen Betrieb. Da hat man auch so ein bisschen schon mitbekommen, wir sind gerade so in der Schwebe mit dieser ganzen Technik und wissen noch nicht genau, wie wir es einsetzen. Aber so langsam kommt es an und man merkt, dass man wirklich daraus einen Mehrwert generieren kann, dass man das auch für Ausbildung nutzt und nicht nur für Marketing zum Beispiel.
Die Vorstellung allein schon, gerade dieser WebVR-Viewer hat es quasi gezeigt, man konnte quasi Touren durch reale Gegebenheiten machen. Ja, wir haben da quasi mit HDRI-Bildern gearbeitet, die man vor Ort aufgenommen hat. Und diese Entwicklung hat natürlich auch inne, dass man erstmal ein 360-Grad-Interface designt. Man bewegt sich natürlich weg vom klassischen IT-Prozess, sondern man muss plötzlich auch Designrichtlinien neu umsetzen, neu erfinden und ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Und das streckt doch ein bisschen die Entwicklungszeit und geht halt auch sehr schnell auf die Kapazitäten der eigenen Mitarbeiter. Ja, der beste Programmierer ist nicht unbedingt der beste Designer. Der beste Designer ist im besten Falle auch jemand, der den Endkunden versteht. Der Endkunde ist allerdings immer überraschend, weil man hat einerseits die Inhalte, die produziert werden, und andererseits die Technologie, die eigentlich jüngere Leute anspricht. Ja, und verschiedene Leute reagieren sehr verschieden drauf, auch zu unserer Überraschung. Und das sind halt Dinge, die muss man alle berücksichtigen. Und man stellt dann ganz schnell fest, dass so ein kleines Projekt sehr viele Dinge hat, die neu erfunden werden müssen oder neu überdacht werden müssen. Und das ist eigentlich das, was wir aus den meisten Projekten mitgenommen haben. Weniger das Projekt zum Vorzeigen oder das erfolgreich abgelieferte Projekt, sondern halt, dass man diese ganze Pipeline lernt zu planen. Wofür brauche ich Entwickler? Was haben sie zu tun? Wie funktioniert VR-Technik? Wie funktioniert AR-Technik? Welche Technologie setze ich wofür ein, um was zu visualisieren? Da sind wir auch ganz ehrlich. Meistens ist 3D-Visualisierung too much. Ja, wenn ich Dinge 2D visualisieren kann. Corona-Fallzahlen, ja, dass wir das nicht vergessen, wann wir das Interview aufnehmen, spiegeln sich am besten im Balkendiagramm wieder. Interaktive Karten sind auch ein sinnvolles Visualisierungsinstrument. Aber wofür ist 3D notwendig? Ja, und das sind halt zum Beispiel komplexe technische Systeme. Und das muss halt gut gefiltert werden, damit halt dann der Endkunde auch nicht ein Produkt bezahlt, was er im Endeffekt nicht braucht. Und das ist unser größtes Anliegen gewesen.
Ihr habt ja schon zu Beginn gesagt, dass ihr quasi ganz viele Aufgaben unter euch Zweien ja aufteilen müsst. Also ihr zwei macht das Ganze ja irgendwie alleine. Was sind denn eure einzelnen Aufgaben? Also was macht ihr beide konkret?
Also Projektakquise kommt von uns beiden. Und wenn ein Projekt losgeht, ist meistens so die Ideenfindung drin. Und da läuft es ganz gut, wenn wir teils ein isoliertes Leben voneinander führen, dass man verschiedene Einflüsse mit reinbringt. Ich habe das und das gesehen, das war cool. Ich habe ein Motion Graphic da und da gesehen, das war cool. Ich habe gesehen, wie Leute in VR Musik visualisieren, das war cool. Ja, und dann sind wir nicht diejenigen, also ich bin sehr faul. Ich sage dann, boah, lass mal angucken. Boah, nee, 10 Minuten ist mir zu lang. Dann stelle ich mir doch lieber selber vor, wie das wirken könnte. Und dann sitzen wir meistens auf seiner Terrasse am Tisch und zeichnen da ein bisschen auf. Dies und jenes, so wäre doch eine fette Idee. Ja, dann machen wir uns meistens auf Materialstudie, um zu suchen, welche Materialien oder welcher Look für die aktuellen Visualisierungen sinnvoll wären. Und dann hangeln wir da quasi uns am Konzept entlang, wie es aus der Perspektive des Kunden wohl aussehen mag. Ja, dann bin ich derjenige im Endeffekt im Entwicklungsprozess, der das Design prüft, der dann sagt, das sollten wir vielleicht nochmal machen oder ach, nochmal machen. Er sagt dann, warum schon wieder, weil ich lange nicht gebraucht habe. Und Max speziell, derjenige, der in der Unreal Engine deutlich mehr Erfahrung hat als ich, sehr viele technische Konzepte besser umsetzt als ich. Wenn es an die Strategie von Modeling, der hohen Designs geht, mache ich das. Und Max ist dann derjenige, der sehr viel Texturierung und Materialien auf die Modelle bringt. Meistens machen wir dann auch noch, ich sag mal so, klassische IT-Klassendiagramme sind Nonsens für die kurze Zeit der Arbeit. Das heißt, wir machen uns skizzenhaft kurz die Funktionsabläufe, die implementiert er bei Fehlern. Gucken wir beide mal drüber und bügeln es aus. Und so läuft eigentlich alles aktuell parallel. Und das ist die große Herausforderung, die kommt, das irgendwann mal zu verteilen. Dass man einen Mitarbeiterstamm tatsächlich unsere Aufgaben, die sich in zwei Personen fixieren, die miteinander kommunizieren, wir wissen auch, was wir voneinander meinen, das halt auf ein Team zu übertragen, die Arbeitsabläufe dann verschieden zu pipen. Und aktuell, das wäre so die Arbeitstrennung. Ja. Und ach, wenn es um Texte geht, dann immer Max.
Ja. Nee, aber es ist tatsächlich auch bei so einem großen Projekt, wo wir eine Bühnenvisualisierung gemacht haben, da haben wir schon gemerkt, da haben wir unsere Stärken und Schwächen gegenseitig wirklich deutlich kennengelernt und haben dann schnell festgestellt, bei bestimmten, wie er schon gesagt hat, beim Modeling war er dann halt vorrangig Arbeitsprozess drin und beim Texturieren und sowas, wenn es halt um ein bisschen Farben geht, habe ich das übernommen. Und da hat sich das schon ganz gut ergänzt und das ist ein wichtiger Prozess und den, glaube ich, nicht jeder so schon erleben kann, bevor es zur Gründung kommt. Und da haben wir schon gemerkt, wie die Aufgaben automatisch verteilt werden. Das wird jetzt noch mal ein bisschen strukturierter stattfinden, ist klar, aber so haben wir uns ganz gut eingelebt schon als Team.
Aber ich habe gerade richtig rausgehört, dass ihr schon plant, auch noch wachsen zu wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, wir haben auf YouTube auch so ein Video von euch gefunden. Das ist eigentlich das Einzige, was ich von euch gefunden habe. Das war so ein YouTube-Video über diesen ökonomischen Radweg mit dieser coolen Überdachung.
Ja.
Genau, das habt ihr gemacht, ne?
Filament, ja.
Ja, Filament. Genau, Vielleicht können wir darüber kurz, weil das so ein bisschen konkret ist, vielleicht könnt ihr da einfach ein bisschen drüber reden. Also wie kann man euch anhand davon sozusagen eure Arbeit vorstellen?
Also ich fange kurz an und dann hakt Max ein, weil ganz einfach das Projekt Max umgesetzt hat.
Okay.
Und das war quasi im Rahmen, jeder Webdesigner wird es kennen, hey, du bist doch Webdesigner, ich möchte jetzt Katzenfutter Ernährungsberater werden. Kannst du mir nicht mal schnell eine Website bauen? Natürlich ist das nicht schnell gemacht, ja, aber wir hatten dann im Freundeskreis Leute, die eben diesen genau ökonomischen Radweg erfunden hatten und haben schnell festgestellt, okay, das ist, macht Sinn zu visualisieren, weil dieses Konzept muss man erstmal irgendwie verstehen und verbildlichen, weil das soll ja irgendwann mal in den urbanen Raum gebaut werden. Und dann war seine Idee, ach komm, wir machen kurz einen Echtzeitfilm draus. Und dann, hat Max quasi das Konzept umgesetzt, während ich mich dann um andere Arbeitsabläufe gekümmert habe. Und so kam dann dieses Video zustande. Warum sind nicht mehr Videos drunter? Aus dem einfachen Grund, Binary Yagi ist jetzt belegt für das Exist-Förderprogramm, weil in diesem Programm bewerben wir uns schon seit anderthalb Jahren. Mhm. Bis Businessplan, Antragstellung, Überarbeitung, Prototypbau irgendwie vonstatten gegangen ist, sind anderthalb Jahre vergangen. Ja, und in diesem Zeitraum haben wir für Binary Yagi erstmal nichts Konkretes mehr produziert, weil wir möchten ja später auch nicht die Verwechslungsgefahr. Binary Yagi ist schwer genug auszusprechen und wenn jemand sich dann daran erinnert, hey, das hat was mit AR zu tun und findet dann tausend andere Visualisierungen, dann ist das so nicht dieser Initialgedanke, den wir nach außen vertreiben wollen. Ja, und zum Werdegang des Films?
Ja, also das war im Freundeskreis, gibt es halt zwei Leute, die sich was überlegt hatten, dieses Überdachungssystem für Fahrradwege. Und der eine hat hier in Magdeburg studiert, der andere wohnt jetzt in Berlin und studiert dort. Ja, die hatten halt dieses System, haben das halt entwickelt und haben dann halt ein Patent entwickelt, was dann ziemlich lange braucht, damit man es anmeldet. Das war auch relativ umständlich und dann habe ich das halt gesehen, weil die dann ein kleines Modell im Garten gebaut haben, aber was heißt klein? Also es war nicht 1:1, weil 1:1 ist quasi gar nicht möglich. Aber es war schon ein Riesending. Und da dachte ich mir so, was, ihr baut jetzt nicht dieses Riesenmodell in eurem Garten. Wie wollt ihr das transportieren, wenn ihr das vorstellen wollt? Und er meinte so, ja, was soll man sonst machen? Dann meinte ich so, okay, na pass auf, ich nehme dafür kein Geld, aber also das muss man dazu sagen, der Film ist entstanden, ohne dass ich Geld genommen habe. Also okay. Es ist komplett for free gewesen. Und dann meinte ich so, okay, ich visualisiere das, mach das fertig, dass ihr zumindest was zum Vorzeigen habt, dass die Leute es auch verstehen. Also die Qualität ist jetzt definitiv nicht das, was ich jetzt abliefern würde, wenn ich professionell arbeiten würde. Deshalb bin ich auch dabei, das quasi nochmal ein bisschen umzubauen, dass das halt noch ein bisschen besser wird und dass man es dann halt professionell auch zeigen kann. Wobei ich muss sagen, es wurde jetzt auch schon gezeigt im Rathaus, wurde auch schon vorgestellt bei anderen und die waren alle begeistert, wo ich auch dachte, okay.
Also ich war auch begeistert, will ich dazu sagen. Ich fand es cool, das Video.
Ja, genau, ich habe mir das auch noch angeguckt gehabt, das ist echt...
Es wirkt halt noch ein kleines bisschen zu comichaft. Also die Jungs, die hatten halt Skizzen und die haben sie mir geschickt und die waren so mit Hand gezeichnet und dann stimmt die Skalierung gar nicht. Da war dann plötzlich, das eine Stück war dann in dem Beispiel von denen irgendwie 50 cm lang und in der Realität sind es eigentlich irgendwie 2 Meter. Und dann musste ich alles nochmal neu anpassen und umbauen. Und da war das wirklich hilfreich, dass ich da dann halt Echtzeitgrafik eingesetzt habe, beziehungsweise eine Spiele-Engine.
Und das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Ansatzpunkt. Wie sieht es am Ende aus und was hat es gekostet? Und meistens ist es so, auch in anderen Projekten, zum Beispiel eine Brückenüberführungsvisualisierung, die wir gemacht hatten, oder eine Visualisierung, wo eine Fassade umgestaltet wird. Meistens wollen Kunden das nur für ihre Kunden haben, die sich kurz einen Eindruck machen, wie es im Endeffekt aussieht, damit sie ein Verständnis für das Konzept entwickeln. Der Kunde möchte in seinem Rahmen eine kleine Visualisierung haben, die seinen Zweck erfüllt. Ja, und für solche Dinge war es auch ein Lernprozess, zu sagen, okay, das Projekt muss jetzt in 3 Tagen fertig sein und da haben wir keine 2 Wochen für. Das heißt, das wird auch nicht poliert. Im Gegenzug sorgen wir dafür, dass der Kunde in diesen 3 Tagen auch 5, 6 bis 10 Previews bekommt. Und das ist halt eine Umstellung, wo wir natürlich sehr schnell feststellen, ey, das Geschäftsmodell muss ich rechnen. Ja, das muss ich für den Kunden rechnen und das muss ich für uns rechnen. Und ja, und das ist halt immer so ein Balanceakt, den wir schwer lernen mussten. Ja? Wir hatten auch Projekte, da haben wir viel Energie reingesteckt, wo es gar nicht nötig war. Aber gut, das gehört dazu. Ja, und eigentlich diese Überdachungsgeschichte von Radwegen, wir hoffen ja noch, dass wir irgendwann die Zeit und die Möglichkeiten haben, wenn Messen wieder losgehen, dass wir die ganze Variante in VR bringen können.
VR und AR am besten, dass man wirklich...
Equipment für dieses Geschäftsmodell ausleihen, weil grundsätzlich die Begrünung von Fahrradwegen und die Wichtigkeit von Fahrradwegen, gerade in einer Stadt wie Magdeburg, möchten wir einfach sehr gerne unterstützen. Mhm. Und wenn dann Kunden sagen, wow, das ist ja schön, wie sich das Licht bricht in den Blättern. Ja, deutlich schöner, als wenn ich unter Hochstrommasten durchfahre. dann ist das ein Gewinn für uns. Ja? Ja. Und da sind wir auch nicht die, die sagen, hier, jetzt aber Money, Money. Nein.
Die Idee war gut und deshalb haben wir es angeboten. Ja.
Ja, cool. Und wie viel Energie hast du da jetzt konkret reingesteckt? Also was, die Spanne ist anscheinend weit, aber also wie lange, der Film ging ungefähr 4 Minuten oder so, ne? Wie lange braucht sowas?
Oh, das ist schwierig. Also ich sag mal, das hat jetzt ein paar Monate gedauert, weil ich es immer so Stück für Stück nebenbei gemacht habe. Okay. Also es war jetzt kein zwingender Abgabetermin, weil die beiden auch das Patent erst noch zurechtfinden mussten. Und das ist ein Prozess gewesen, der war echt lang. Am Ende, was wird es gewesen sein, 3 Monate vielleicht, 3-4 Monate. Und dann immer nur so kleine Stückchen halt wirklich, dass man mal sagt, wenn man mal Zeit hat, dann habe ich dran gearbeitet. Und ja, so habe ich das dann aufgeteilt. Und dadurch ist das dann halt auch fertig geworden, ohne dass ich halt Geld verlangt habe, weil es ging halt nebenbei.
Aber so einen genauen Workload, kannst du da was nennen irgendwie? Weil also ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, wie sich sowas so stundenmäßig umsetzen lässt. Das ist, was Katja meint, das sind 4 Minuten. Aber so Zeit, die man aktiv braucht, dass so ein Ergebnis dabei rumkommt. Also für unsere Zuhörer zum Verständnis, das ist sehr viel, ich sag mal, animiertes Bewegtbild, wo einfach super viel passiert, was man nicht nachvollziehen kann, wie das alles zusammenkommt. Also als Laie jetzt mal.
Ja. Ja, nur anhand von Skizzen oder ist der Rest dann so von dir?
Der Rest kam komplett von mir. Also ich habe wirklich nur die Skizzen bekommen, die haben gezeigt, okay, das ist ein Gittersystem, das geht dann halt einfach in einem bestimmten Winkel nach oben und dann hast du hier die Abmaße und dann hieß es so, mehr können wir nicht, weil wir haben gerade keine Zeit. Ja, also bei dem Projekt war definitiv der größte Zeitaufwand, ist das, wo ich echt lange grübeln musste, ist, da ist ja quasi eine Begrünung auf diesem Streifen drauf und man muss sich vorstellen, dieser Streifen, der wird einfach nur repliziert, der wird immer wieder reingebaut, sogenanntes Instanzieren. Da ist dieses Grünzeug drauf und wenn ich das hintereinander mache, dann sehe ich, dass das wiederholt ist. Das heißt, ich habe ein wiederholendes Pattern, was sich quasi bis in die Unendlichkeit streckt und das sieht einfach mistig aus. Und dann musste ich quasi dafür sorgen, dass da immer wieder eine Variation drin ist und dass da halt auch ein bisschen die Farben variieren und dass das halt nicht gleich aussieht, sondern so ein bisschen chaotisch. Und das war tatsächlich der größte Aufwand.
In der Vergangenheit,
weil das fand ich wichtig.
Hatten wir auch, ich sag mal so kleinere Auseinandersetzungen, gerade mit anderen Filmstudios, die halt wissen, okay, wie man saubere Filme dreht, wie man einen sauberen Schnitt macht. Und da war natürlich die Leichtgläubigkeit da, okay, das Ganze in VR oder in einem Game-Format, wo man sich frei bewegen kann, ist ja kein Problem. Man darf halt nicht vergessen, dass der Protagonist oder der eigentliche Zuschauer in einem Game, jetzt nicht in diesem Film, ja, sondern in einer frei begehbaren Visualisierung, überall hingehen kann. Und den kann ich nicht als Regieführer irgendwie skripten. Ja. Jeder Film ist natürlich taktisch durchgeplant, wo man die Kameraschnitte hat, was man sieht, was man nicht sieht, wie die Beleuchtung ist. Selbst im Film schneiden sich manchmal Fehler rein, ja, wo die Kaffeetasse plötzlich halb voll ist und im nächsten Schnitt ist sie wieder mit Schaumkrone des Cappuccinos. Aber bei einer Echtzeitvisualisierung darf man nicht vergessen, dass der Betrachter hingehen kann, wo er möchte. Und wenn er dann durch eine Wand laufen kann oder irgendwo eine Stelle sieht, die nur rudimentär geflickt ist, dann kann das ganz schnell die ganze Erfahrung der Visualisierung nach unten schießen. Und das sind Dinge, die muss man gut abwägen können. Solche Sachen, wenn sich Patterns plötzlich sichtbar zeigen, die eine Möglichkeit sind, Dinge in Echtzeit zu bringen, aber die nicht offensichtlich sein dürfen, dann braucht man eben auch die Entwicklungszeit, das besser zu designen. Und das unterscheidet sich halt vehement von der klassischen Variante eines Filmdrehs.
Ich habe gerade im Prozess, dachte ich so, wo wir geredet haben, am besten packen wir mal den Link davon in die Beschreibung, damit man als Zuhörer auch nochmal eine Vorstellung davon vielleicht hat, wenn das okay ist.
Wir finden also den Link unten in der Bio und da können wir reingehen und währenddessen einfach das Video angucken. Das ist nämlich echt cool. Der Fahrtweg ist auch cool, ist beides
Wer
cool.
Wer Interesse hat an der Umsetzung dieses Weges,
ist einfach mal melden.
Meldet euch.
Ihr wisst Bescheid. Vielleicht so zum Abschluss, welche Pläne habt ihr so für die Zukunft?
Also die Pläne für die Zukunft sind ganz eindeutig. Erstmal die Förderung durchziehen, in dieser Förderperiode als Unternehmen herauswachsen und natürlich Mitarbeiter dazu gewinnen. Fakt ist, diese Mitarbeiter im besten Falle sollten lernwillig sein, ja, weil es kommen viele neue Fähigkeiten dazu, wo wir sehr gerne auch unser Wissen teilen würden. Und dann ist das Ziel natürlich, so viele mittelständische Unternehmen an den Tisch zu bekommen wie möglich, damit man Nutzen aus unserer zukünftigen AR-App ziehen kann. Ohne Kunde, der seine Kunden damit begeistert, ist unsere Arbeitstätigkeit nicht viel wert. Also Wachstum. Ja, freudige Kundschaft, die definitiv die Nützlichkeit von AR kennt. Und das wird noch Überzeugungsarbeit. Ne? Ja, manche Dinge muss man ausprobieren, bis man das Feedback bekommt. Und da waren grundsätzlich auch bezüglich VR eigentlich immer alle begeistert.
Romantisch formuliert bei mir ist, wir würden gerne mit der Region zusammenwachsen.
Oh, das ist ein schönes Schlusswort.
Auf jeden Fall, das passt doch auch gut in das Format hier rein.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind schon am Ende angelangt. Wir fanden es sehr spannend. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Für diesen spannenden, kleinen, interessanten Einblick. Und schön, dass ihr da wart.
Genau, sehr danke gerne. Für eure ja, Zeit.
Wir danken uns auch. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich 75% gelabert habe.
Alles gut.
Ja. Und
danke für die Einladung.
Ja, gerne. Dank.
War schön.
Viel Erfolg noch weiterhin.
Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes TransinnoLSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.